Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 27 bis 30 der Sure 89, Fajr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Nachdem zuvor von dem Unerfreulichen, dass jene, die auf Erden frevelten, im ewigen Jenseits zu erwarten haben, die Rede war, sind nun jene, die sich auf dem Wege zu Gott bemühten, angesprochen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Doch du, beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, beglückt und zufrieden, ob seiner Zufriedenheit mit dir. Reihe dich ein in den Kreis meiner Diener und tritt ein ins Paradies.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 24. November 2020, gleich dem 4. Asar 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgen unsere zwei Beiträge. Als erstes hören Sie die Sendereihe Sitten und Bräuche in Iran. Anschließend folgt ein Beitrag unter dem Titel Bedenken hinsichtlich des Einsatzes von Takfiri-Kämpfern in der Region. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Sarif: Welt hat moralische Verantwortung, Tragödie in Jemen zu beenden. Iran: Sanktionen behindern Bekämpfung des Coronavirus in Entwicklungsländern. USA: Iranische Touristen und Geschäftsreisende müssen Kaution im Wert von bis zu $15.000 zahlen. Und israelischer Kriegsminister bereit für Einigung mit Hamas. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Sarif: Welt hat moralische Verantwortung, Tragödie im Jemen zu beenden. Der iranische Außenminister hat die Notwendigkeit der Beendigung der von Saudi-Arabien angeführten Angriffe auf den Jemen sowie den Beginn eines politischen Prozesses zur Lösung des dortigen Konflikts gefordert. Mohammad Javad Zarif antwortete am Montag auf einen früheren Tweet von UN-Generalsekretär Antonio Guterres, in dem dieser schrieb, der Jemen stehe vor der unmittelbaren Gefahr der schlimmsten Hungersnot, wie sie die Welt seit Jahrzehnten nicht erlebt habe, und forderte sofortiges Handeln. Als Reaktion darauf betonte der iranische Außenminister die Verantwortung der Weltgemeinschaft, ein Ende des von Saudi-Arabien geführten Krieges gegen den Jemen zu ermöglichen. Genug ist genug. Es ist eine längst überfällige moralische Verantwortung der gesamten Weltgemeinschaft, die Tragödie im Jemen zu beenden und die Invasoren und ihre Herren, die jemenitische Leben für Dollar handeln, zu stoppen, schrieb Zarif auf Twitter. Der einzige Weg ist ein Waffenstillstand plus das Ende der Bombardierungen, dringende humanitäre Hilfen und politische Gespräche, betonte der iranische Außenminister. Saudi-Arabien und einige seiner regionalen Verbündeten starteten im März 2015 ihre militärischen Angriffe auf den Jemen, um die Regierung des zurückgetretenen Präsidenten Abd Rabbo Mansur Hadi wieder an die Macht zu bringen und die beim Volk beliebte Ansarullah-Bewegung zu zerschlagen. Iran: Sanktionen behindern Bekämpfung des Coronavirus in Entwicklungsländern. Der ständige Vertreter Irans bei den internationalen Organisationen in Wien hat seine Besorgnis über die Auswirkungen der einseitigen Sanktionen auf die Eindämmung des Coronavirus in Entwicklungsländern zum Ausdruck gebracht und die Notwendigkeit einer koordinierten globalen Reaktion auf die Pandemie unterstrichen. Der Kampf gegen Covid-19, die durch das Coronavirus verursachte Krankheit, erfordere einen umfassenden und koordinierten multilateralen Ansatz, der die gefährdeten Länder unterstütze, sagte Kasem Karib Abadi am Montag in seiner Rede anlässlich der 48. Sitzung der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung, UNIDO, die virtuell abgehalten wurde. Wir sehen immer noch die Anwendung einseitiger Sanktionen gegen einige Länder, die eindeutig gegen die Ziele und Grundsätze der UN-Charta, die internationalen Vorschriften und die Menschenrechte sowie gegen die Grundsätze des Multilateralismus und die Normen der Diplomatie und der internationalen Beziehungen verstoßen, sagte Rari Bawadi. Wir sind zutiefst besorgt über die schwerwiegenden Folgen des Coronavirus für viele Entwicklungsländer, einschließlich derer, die anfällig sind und vor ernsthaften Herausforderungen stehen, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen, fügte er hinzu. Der iranische Gesandte betonte zudem, dass das Coronavirus durch globale Zusammenarbeit und Solidarität eingedämmt werden sollte. Wir sind der festen Überzeugung, dass jetzt der kritische Zeitpunkt für eine ernsthafte Zusammenarbeit und Kommunikation gekommen ist, nicht nur auf der Grundlage gemeinsamer Verantwortung, sondern auch durch eine entscheidende gemeinsame Aktion als internationale Gemeinschaft, sagte er. Rari Bawadi forderte die UNIDO ferner auf, die Zusammenarbeit mit anderen globalen Organisationen zu stärken, um sicherzustellen, dass die betroffenen Länder Zugang zu medizinischen Geräten sowie einer fairen Produktion und Verteilung von Impfstoffen erhalten. In den letzten Monaten wurden in den USA und anderen Ländern zunehmend gefordert, dass Washington seine einseitigen Sanktionen aufhebt, welche die weltweiten Bemühungen um die Eindämmung der tödlichen Coronavirus-Pandemie zunichte machen. Die UNO, die EU, Menschenrechtsorganisationen sowie mehrere amerikanische Kongressabgeordnete und politische Persönlichkeiten haben die US-Regierung aufgefordert, die Sanktionen gegen Iran, Venezuela, Syrien, Kuba und Nordkorea aufzuheben. USA. Iranische Touristen und Geschäftsreisende müssen Kaution im Wert von bis zu $15.000 zahlen. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat am Montag eine neue vorübergehende Regelung erlassen, nach der Touristen und Geschäftsreisende aus 2 Dutzend Ländern, darunter Iran, eine Kaution in Höhe von bis zu $15.000 zahlen müssen, um in die USA reisen zu können. Laut dem US-Außenministerium tritt die Regelung am 24. Dezember 2020 in Kraft und gilt bis zum 24. Juni 2021. Diese neue US-Regelung zielt auf die Länder ab, deren Staatsangehörige häufige B2-Visa für Touristen und B1-Visa für Geschäftsreisende überziehen. Zu den Ländern, deren Bürger als Touristen oder Geschäftsreisende der Kautionspflicht unterliegen könnten, gehören die Demokratischen Republik Kongo, Liberia, Sudan, Tschad, Angola, Burundi, Djibouti, Eritrea, Afghanistan, Bhutan, Iran, Syrien, Laos und der Jemen. Die Visa-Bond-Regel ermöglicht es US-Konsularbeamten, von Touristen und Geschäftsreisenden aus den genannten Ländern rückzahlbare Kautionen in Höhe von $15.000 oder $15.000 zu fordern. Ziel der Trump-Regierung ist es, diese neue Regelung als eine diplomatische Abschreckung gegen Visa-Überschreitungen einzusetzen. Nach seinem Amtsantritt hat Donald Trump eine strenge Politik gegenüber Migranten verfolgt. Vor etwa einem Monat hatte Trump auch einen Plan vorgestellt, mit dem die Gültigkeit von Visa für Studenten und Studentinnen aus 59 Ländern, einschließlich aus Iran, auf 2 Jahre begrenzt werden sollten. Israelischer Kriegsminister bereit für Einigung mit Hamas. Trotz der fortgesetzten Angriffe des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen hat der Kriegsminister dieses Regimes behauptet, dass man bereit sei, mit der Hamas eine Einigung zu erzielen. Benny Gantz, der Kriegsminister des zionistischen Regimes, schrieb auf seiner Twitter-Seite, dass er dem Sonderkoordinator der Vereinten Nationen für den Nahostfriedensprozess, Nikolai Mladenov, bei einem Treffen am Montagabend bekannt gegeben habe, dass Tel Aviv die Situation der Bewohner des Gazastreifens verbessern werde, wenn Israel mit der Hamas eine Einigung über einen langfristigen Frieden und die Rückkehr von Gefangenen erziele. Dies geschieht, während das zionistische Regime weiterhin Spannungen in den besetzten Gebieten verursacht und ein weiteres Mal am Sonntagmorgen mehrfach Gebiete des Gazastreifens bombardierte. Andererseits erklärte der Sprecher der palästinensischen Widerstandskomitees, dass das zionistische Regime den Preis zahlen werde, wenn es die Angriffe auf Gaza und die Blockade des Gazastreifens fortsetzen wolle. Der Gazastreifen steht seit 2006 unter einer allseitigen Blockade durch das israelische Regime. Durch die Angriffe dieses Regimes sind bisher tausende Palästinenser getötet oder verletzt worden. Saudi-Arabien gesteht ein. Jemeniten zielen auf Hauptenergieader der Welt. Das saudi-arabische Energieministerium hat offiziell einen Angriff auf eine saudi-arabische Ölanlage nördlich von Jeddah bestätigt. Dem Bericht der in London erscheinenden arabischen Zeitung Ashar al-Assad von Dienstag zufolge hat das Energieministerium Saudi-Arabiens bekannt gegeben, dass infolge eines Raketenangriffs auf die Ölanlagen im Norden von Jeddah ein Lagertank einer Verteilerstelle Feuer gefangen habe und brenne. Yahya Sari, der Sprecher der jemenitischen Armee, hat am frühen Montag von einem Raketenangriff seines Landes mit einem Marschflugkörper vom Typ Rutz II auf die Verteilerstelle des saudi-arabischen Ölunternehmens Aramco nördlich von Jeddah berichtet. Diese Operation sei die Antwort auf die Fortsetzung der Angriffe und der Blockade des Jemen sowie die Umsetzung des Versprechens der jemenitischen Armee von vor einigen Tagen für umfassende Operationen tief in Saudi-Arabien. Abdulaziz bin Abtur, der jemenitische Ministerpräsident, betonte bei einem Interview mit dem Sender Al-Masira nach seiner Gratulation zu dieser Operation an die Armee und das Verteidigungsministerium, dass jeder, der Frieden wolle, die Angriffe stoppen und die Blockade aufheben müsse. Alle unsere Ziele in den Ländern der Angreiferkoalition sind rechtmäßig, hob er zudem hervor. Die Verteidigungskräfte der jemenitischen Armee und der Bürgerkomitees sind trotz der allseitigen Blockade dieses Landes durch das saudische Regime Tag für Tag im Zunehmen begriffen. Menschenrechtsorganisationen fordern Stopp englischer Rüstungsverkäufe an Saudi-Arabien und Vereinigten Arabischen Emirate. Zwei internationale Menschenrechtsorganisationen haben von Großbritannien die Einstellung der Rüstungsverkäufe an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate aufgrund des Jemenkrieges gefordert. Die in Genf ansässige Menschenrechtsorganisation SAM und die Organisation zur Unterstützung von Frieden und Demokratie haben am Montag in einem Bericht Großbritannien aufgerufen, die Aufforderungen internationaler Organisationen nach dem Stopp der Rüstungsverkäufe an Riad und Abu Dhabi zu beflogen. In dem Bericht heißt es, dass zwischen 2010 und 2019 rund 41% der britischen Rüstungsverkäufe an Saudi-Arabien gegangen seien. Seit dem Beginn der saudisch geführten Angriffe auf den Jemen hätten die britischen Rüstungsexporte an Saudi-Arabien mehr als 16 Milliarden Pfund betragen. Bezüglich der Rüstungsexporte an die Vereinigten Arabischen Emirate hieß es in dem Bericht dieser beiden Organisationen, dass die meisten Luftangriffe der arabischen Koalition auf den Jemen von Abu Dhabi ausgeführt worden seien. Die britischen Rüstungsexporte an die Vereinigten Arabischen Emirate betrugen seit Beginn der Angriffe auf den Jemen 715 Millionen Pfund, hieß es weiter. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Kuwait, der Sudan und Ägypten bilden die arabische Koalition, die seit März 2015 Angriffe auf den Jemen begonnen haben. Die Verbündeten Saudi-Arabiens in diesem Krieg zogen sich allmählich aus dieser Koalition zurück, nachdem sie deren Unwirksamkeit festgestellt hatten, und nur die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihre militärische Präsenz im Jemen aufgrund ihrer eigenen Expansionsziele und Gier bis heute fortgesetzt. In einer anderen Nachricht heißt es, dass die UNICEF vor starker Unterernährung jemenitischer Kinder gewarnt habe. Am Montag hieß es in einer Pressemitteilung der UNICEF, dass in einigen Teilen des Jemen jedes fünfte Kind unter 5 Jahren an Unterernährung leide. UNICEF fügte hinzu, dass jahrelange Kämpfe und Konflikte im vom Krieg heimgesuchten Jemen, wirtschaftlicher Druck und schwere Ressourcenknappheit, die jetzt noch durch die Corona-Krise verschärft würden, dieses westasiatische Land an den Rand von Hunger und Hungersnot gebracht hätten. Stoltenberg. NATO hat keine Eile, Afghanistan zu verlassen. Trotz der Entscheidung Washingtons für den Abzug eines Teils der US-Truppen aus Afghanistan hat der NATO-Generalsekretär erklärt, die Mitglieder des Militärbündnisses hätten keine Eile, ihre Soldaten aus diesem Land abzuziehen. Die US-Position ist klar, sie werden ihre Präsenz in Afghanistan von rund 4.500 auf rund 2.500 Soldaten reduzieren, sagte Jens Stoltenberg gestern beim Halifax International Security Forum. Wenn wir zu früh abziehen, wenn wir zu voreilig abziehen, riskieren wir alle erzielten Gewinne zu verlieren. Und das ist ein riskantes Projekt, erklärte der NATO-Generalsekretär. Wir sind in Afghanistan, um sicherzustellen, dass Afghanistan nie wieder ein sicherer Hafen für internationale Terroristen wird, eine Plattform, auf der Terroristen die Terroranschläge gegen unsere Länder planen, organisieren, finanzieren und starten können, behauptete Stoltenberg. In den letzten Wochen hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, bis zum Ende seiner Präsidentschaft etwa die Hälfte der in Afghanistan stationierten US-Truppen abzuziehen. Der amtierende US-Verteidigungsminister Christopher Miller kündigte an, dass die Zahl der US-Truppen in Afghanistan bis zum 15. Januar 2021 auf 2500 reduziert werde. Einem Abkommen mit dem Taliban im Februar 2020 zufolge reduzierten die USA ihre Truppenzahl in Afghanistan von etwa 13.000 auf etwa 4.500. Die USA hatten am 29. Februar 2020 in der katarischen Hauptstadt Doha ein Abkommen mit den Taliban unterzeichnet, das einen Abzug der internationalen Truppen vorsieht. Im Gegenzug versicherten die Taliban, dass von Afghanistan keine Terrorgefahr mehr ausgehe. Nun zur aktuellen Wetterlage im Iran. In Teheran ist es zurzeit meist bewölkt bei Temperaturen um 3 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 2, Mashhad 3, Isfahan 4, Shiraz 9 und Bandar Abbas 21 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Verehrte Damen und Herren, es folgt nun eine neue Sendereihe aus dem Beitrag Sitten und Bräuche in Iran.
Wir sprechen zurzeit über die Kurden und deren Brauchtum. So allerlei sagten wir bereits dazu. Heute nun wollen wir uns unter anderem mit der Stellung der Frau in der kurdischen Gesellschaft befassen. Ihr, der Frau, wird in der kurdischen Familie und Gesellschaft besondere Bedeutung beigemessen. Kein Wunder, ist sie es doch, der innerhalb der Familie eine Menge Verpflichtungen und hohe Verantwortung obliegen.
Die kurdischen Frauen, die in den Städten leben, nehmen, wie andere Iranerinnen auch, nicht nur ihre familiären Aufgaben gewissenhaft wahr, sondern betätigen sich ebenfalls, und zwar aus eigener Initiative und eigenem Interesse heraus, auf sozialer Ebene. Nicht, weil sie müssten, sondern weil sie es gern tun.
Auf dem Lande, in den Dörfern, aber ist es so, dass sie ganz abgesehen von ihren häuslichen Arbeiten innerhalb der Familie aktiv für den Lebensunterhalt mitsorgen, bisweilen ebenso engagiert und produktiv wie der kurdische Mann.
Welche Aufgaben aber sind es, denen sie nachzukommen hat?
Nun, zum einen ihren Haushalt in Ordnung zu halten, die Familie zu bekochen, die Kinder zu erziehen.
Ja, und auch das Brotbacken fällt in ihre Sorge. Dann die Sorge für das Vieh, das Melken, das Herstellen von Butter, Käse, Joghurt und anderen Milchprodukten.
Sie ist es, die für Reiser und Brennholz für den Herd sorgt, Wasser aus dem Brunnen oder von der Quelle holt.
Die Wolle der Schafe spinnt und verwebt bzw. verstrickt zu Pullovern, Strümpfen, Schals und.
Ja, und sie hilft bei der Feldarbeit mit. Also jede Menge Aufgaben, für die sie zuständig ist und ihr Müßiggang wohl kaum erlauben. Die Kurdin ist eine ausgesprochen engagierte Mutter und treu. Treu ihrer Familie gegenüber, treu, was ihren Gatten anbelangt und treu im Zusammenhang mit ihrer Religion, dem Islam. Dies alles und natürlich auch ihr wirtschaftlicher Einsatz führten dazu, dass sie hochgeschätzt ist in der Familie und Gesellschaft. So allerlei Privilegien werden ihr eingeräumt, die ihr keiner streitig macht.
In vielen Dörfern Kurdistans begegnen wir Frauen, die
ausgesprochen klug, gebildet und dazu kühn, kraftvoll und willensstark sind. Echte Führungspersönlichkeiten, weshalb ihre Angehörigen, die Mitglieder ihrer Sippe, auf ihr Wort und ihre Meinung Wert legen, sie respektieren, befolgen und zwar mit ganzem Herzen. Da die Kurdin eine hervorragende Kunstgewerblerin ist und diesbezüglich von großer künstlerischer als auch wirtschaftlicher Bedeutung, und zwar für Familie und Land, wollen wir nun in Kürze auch auf dieses Thema eingehen. Vielerlei ist es, dass sie mit viel Geschmack und Können schafft. Reine Kunstwerke, die sowohl ihr Heim schmücken als auch zum Verkauf angeboten werden. Da gibt es vor allen Dingen die prächtigen, fein geknüpften Teppiche, Brücken und Läufer, die sie knüpft, die Kelims und Hajims in wunderschönen Farben und Musterungen, dann die Schals, die sie strickt, und die sogenannten Moj bzw. Mojis. Darunter ist eine Art Sitzunterlage zu verstehen, die die Kurdin für den Eigenbedarf anfertigt, aber auch um sie zu verkaufen.
Zu erwähnen ist, dass die Materialien und Farben, die die Kurdin verwendet, von hoher Qualität sind und natürlich. Keine Synthetik, keine synthetischen Farben. Zudem knüpft sie nicht nur Teppiche, Brücken, Läufer, sondern ebenfalls die Bezüge für die dicken, prallen Rückenpolster, genannt Poshti, und Gebetsläufer als auch Wandbehänge.
Zu erwähnen ist, dass die Farbkombinationen und Motive, die sie wählt, der Natur und Landschaft um sie herum entnommen sind. Einheimische Motive, ausdrucksstark, voller Lebendigkeit und beliebt im In- und Ausland.
Die kurdischen Frauen sind zudem wahre Künstlerinnen auf dem Gebiet der Stickerei. Sticken mit bunten Fäden, Gold- und Silberfasern, dann Perlenstickerei, prächtige Monjurarbeiten etc. etc. Auch dies, um das eigene Heim zu schmücken oder aber um Kleid und Westchen damit zu verschönern.
Vergessen wir auch nicht ihre Strickkunst, die im kalten Herbst und frostigen Winter ganz besonders zum Tragen kommt, wenn sie ihre Lieben mit Wollenem wärmt.
Nicht nur die Kurdin, auch der Kurde ist ein Meister des Kunsthandwerks. Wundervolle Schnitz- und Holzarbeiten fertigt er an, ebenfalls mit viel Geschmack und Geduld. Dies gilt insbesondere für die Männer aus dem Raum Sanandaj in der Provinz Kurdistan, die ihrem Holzkunstschaffen mit Einlegearbeiten noch höheren Wert und Schönheit verleihen. Die Dinge, die die Kurden aus Holz in feinster Kleinarbeit herstellen, sind nahezu unübertrefflich und gepriesen weit und breit. Und was sie herstellen?
Hölzerne Schüsseln und sonstige Gefäße, Bilder und Spiegelrahmen, Gehstöcke, Zigarettenhalter, Pfeifen. Alles mit wunderschönem Schnitzwerk versehen oder aber eben mit Einlegearbeiten verziert. Ja, und in den Gegenden, in denen es Seen und Sümpfe gibt und somit Schilfrohr noch und nöcher, werden aus diesem Rohr ebenfalls sehr geschmackvolle Dinge, Dinge zum Gebrauch oder aber eben zur Zierde gebastelt.
Beispielsweise in der Gegend Zivar, in der die Bevölkerung im Herbst das Rohr schneidet, um daraus dann an langen Winterabenden in Stunden der Muße hübsche Dinge zu flechten, wie Matten, Hüte, Sonnenschutz, Gürtel und.
Beispielsweise im Raume Zadivar ist es so, dass die Anwohner das Schilfrohr des Mengenweise an den Ufern des Zadivar-Sees wegschneiden und dann, wie gesagt, an langen Winterabenden verflechten.
Gefeiert wird überall auf Erden gern, auch in Iran, auch in Kurdistan. Dort sind es insbesondere religiöse Feste, die hoch im Kurs stehen. Beispielsweise das Ramadanfest, das Opferfest, der Geburtstag des Propheten Mohammed, alaihi salam, ebenfalls der Tag seiner Himmelreise, werden feierlich begangen.
Diese Tage sind Festtage in wahrstem Sinne des Wortes, überall in Kurdistan. Es beginnt schon am frühen Morgen. Da versammeln sich die Männer bereits in aller Früh in den Moscheen zum Gebet, zum Festgebet. Anschließend dann, wenn es beendet ist, reichen sie einander die Hand und umarmen sich brüderlich. Der Bruderkuss gehört natürlich dazu. Gemeinsam bitten sie Gott um sein Vergeben und seinen Segen.
Ja, und dann die Festspeisen, die an diesen Tagen zubereitet und serviert werden. Besonders zu Opfer- und Ramadanfest ist es seit alters her in Kurdistan Brauch, spezielle Festgerichte zu kochen. Üblich sind Reis, zu dem dann ein Fleisch-Gemüsegericht gereicht wird. Ein Choresht, wie es hierzulande heißt.
Interessant dabei ist, dass diese Festgerichte am Tage des Opfer- oder aber Ramadanfestes bereits als Frühstück angeboten werden. Wenn der Geburtstag oder aber die Himmelsreise des Propheten gefeiert werden, gibt es das Festgericht allerdings erst zum Nachtmahl.
Ja, und auch das sollten Sie wissen. Wer zum Opferfest ein Schaf oder eine Kuh schlachtet, verteilt das Fleisch unter den Bedürftigen.
Der Geburtstag des Propheten ist im Monat Rabiul Awal. In diesem Monat finden zu diesem Anlass in Stadt und auf dem Land etliche Festlichkeiten statt, genannt Molud, Moludi. Diese sogenannten Moludis werden entweder von Einzelpersonen finanziert oder aber von mehreren, die zu diesem Fest einladen. Charakteristisch für diese Molodis ist, dass dazu im Chor vertonte Gedichte in arabischer oder kurdischer Sprache vorgetragen bzw. gesungen werden. Lieder, deren Melodien typische Molodie-Melodien sind und in denen der Prophet und seine Hervorragenheiten besungen werden.
Ja, und da wir gerade bei den Festen der Kurden sind, ganz schnell noch dies. Das Neujahrsfest zählt natürlich ebenfalls zu den ganz großen Festen im Jahr und wird als Nationalfest begangen, überall im Iran. Auch die Kurden messen diesem Fest sehr hohe Beachtung bei und begehen es mit aller Pracht. Doch, da wir vor einiger Zeit bereits über das Neujahrsfest in Iran und den einzelnen iranischen Provinzen sprachen, erübrigt es sich heute, noch einmal darauf einzugehen.
Ganz abgesehen davon, dass unsere Beitragszeit beendet ist und wir uns von Ihnen verabschieden müssen.
Also dann, tschüss.
Wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück, vorgetragen von Humayun Chajarian mit dem Titel Ishq az Koja, was so viel bedeutet wie Liebe von woher. Gute Unterhaltung.
Hey,
Es geht weiter mit unserem Beitrag unter dem Titel Bedenken hinsichtlich des Einsatzes von Takfiri-Kämpfern in der Region. Guten Empfang.
Die Frage der Verlegung von Tausenden von Takfiri-Terroristen aus Syrien in die besetzten Gebiete der Republik Aserbaidschan hat die Besorgnis der unabhängigen Regierungen in der Region verdoppelt. Diese Bedenken werden durch die Tatsache verstärkt, dass informierte Quellen in der Region auch die jüngsten Äußerungen russischer Verantwortungsträger bestätigt haben. In der Tat muss gesagt werden, nachdem russische Verantwortungsträger auf genauen Informationen über die Überstellung von 2000 Takfiri-Terroristen aus Syrien in den Südkaukasus bestanden hatten, bestätigten auch informierte Quellen auch im Iran den Einsatz von Takfiri-Terroristen in der Region Bergkarabach. In diesem Zusammenhang teilte eine informierte Quelle der Iran Press mit, einige regionale und überregionale Länder haben Takfiri-Terroristen aus Syrien in die Region Bergkarabach verlegt. Die informierte Quelle, die nicht genannt werden wollte, fügte hinzu, diese Länder beabsichtigen, auch die Familien dieser Terrorgruppen in diese Länder zu überführen. Während aserbaidschanische Verantwortliche, darunter der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev, die Anwesenheit einer einzigen ausländischen Streitmacht im Bergkarabach-Konflikt bestreiten, berichten russische Regierungsvertreter weiterhin über die Überstellung von Takfiri-Terroristen in die umstrittenen Gebiete Aserbaidschans und Armeniens. Gleichzeitig äußern Moskauer Verantwortungsträger ihre verstärkte Besorgnis in dieser Frage. Zum Beispiel sagte der russische Außenminister Sergei Lavrov gegenüber der in Moskau ansässigen Zeitung Kommersant, die Zahl der ausländischen Terroristen und Militanten aus Westasien, die am Bergkarabach-Konflikt beteiligt sind, beträgt mehr als 2000. Im Gespräch mit Reportern in Moskau warnte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, die Verlegung von Terroristen aus Westasien in die Region Bergkarabach könnte dazu führen, dass sie die Kontrolle über Gebiete im Südkaukasus übernehmen. Die Besorgnis der Moskauer Verantwortungsträger wird im Zusammenhang mit der Ausrichtung Russlands auf westliche Regierungen zum Ausdruck gebracht. Tatsächlich haben die Vereinigten Staaten und einige europäische Regierungen bisher eine Reihe von Teilungspläne gegen Russland ausgearbeitet, wobei Proteste gegen Putins Regierung nur einer von ihnen sind. Die Überstellung von Takfiri-Terroristen nach Zentralasien und in den Kaukasus ist ein weiterer Plan der USA, Russland zu schwächen. Die diesbezüglichen Bedenken russischer Verantwortungsträger waren nicht unerheblich. Insbesondere haben die Vereinigten Staaten bereits erhebliche Anstrengungen unternommen, um Tausende von Takfiri-Terroristen aus Afghanistan in die zentralasiatischen Republiken und in den Kaukasus zu überführen. Dutzende offizielle und inoffizielle Berichte russischer Beamter und Mitglieder der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, GUS, können als Gründe für die Richtigkeit dieser Berichte angesehen werden. Beispielsweise haben Sicherheitsbehörden in Tadschikistan und Usbekistan in den letzten Jahren wiederholt die Versuche einiger terroristischer Strömungen, insbesondere der IS-Terroristengruppe, aufgedeckt, nach Zentralasien zu ziehen. Laut tadschikischen Beamten warten 8000 Takfiri-Terroristen an der afghanisch-tadschikischen Grenze auf die Gelegenheit, in die zentralasiatische Region einzudringen. Zuvor konnten die Vereinigten Staaten mit Hilfe ihrer Diplomaten in der Region sowie ihrer Streitkräfte in Afghanistan 8000 in Syrien aktive Terroristen nach Afghanistan überführen. Tatsächlich bestand das Ziel der USA darin, Terroristen nach Zentralasien zu transferieren. Doch es gab ernsthafte Proteste aus Russland und Zentralasien. Aber auch Plan der USA gegen Russland ist gescheitert. Die Ziele der Operationen terroristischer Strömungen, insbesondere der Takfiri-Terroristengruppe IS in der Welt, haben gezeigt, dass die Führer dieser Terrorgruppe vollständig unter der Kontrolle der Politik der Vereinigten Staaten und des Besatzungsregimes in Al-Quds Jerusalem stehen und in ihrem Interesse handeln. Aus diesem Grund sind alle Länder, die sich der hegemoniellen Politik der USA in der Welt widersetzen, den Bedrohungen dieser Terroristengruppe ausgesetzt. In diesem Zusammenhang enthüllte der russische Präsident Wladimir Putin während eines Treffens mit den Führern der Shanghai Cooperation Organization in Astana, der Hauptstadt Kasachstans, die Operationen der IS-Terroristengruppe in Zentralasien und Südrussland. Der russische Präsident erklärte, unter Berufung auf vorliegende Berichte, IS hat neue Pläne, damit er die russische Randgebiete destabilisiert. Diese Enthüllungen in den letzten Jahren weisen alle auf die Versuche des Westens, insbesondere der Vereinigten Staaten hin, Russland und seinen anderen Verbündeten einen endgültigen Schlag zu versetzen. In der gegenwärtigen Situation und nach dem Misserfolg der Vereinigten Staaten, Terroristen nach Zentralasien zu transferieren, scheinen dieses Land und seine Verbündeten den Beginn des Streits zwischen Aserbaidschan und Armenien über das Eigentum an der Region Bergkarabach als Ausrede und gute Gelegenheit zur Erreichung ihrer Ziele angesehen zu haben. Tatsache ist, dass die Kaukasusregion wie ein Pulverfass ist und die Hinzufügung von IS zu terroristischen Gruppen in der Region auf die ernsthaften Gefahren dieser terroristischen Gruppe hinweist und das Auftreten einiger tragischer Ereignisse in Russland im Nord- und Südkaukasus in den letzten Jahren wird als Bedrohung für diese Regionen, insbesondere für die Region Südkaukasus, angesehen. Im Mai 2015 gründete die IS-Terroristengruppe eine Niederlassung im Nordkaukasus. Abu Muhammad al-Adnani, der damalige Pressesprecher der IS-Terroristengruppe, gratulierte den Unterstützern der Gruppe im Kaukasus und sagte, ein Mann namens al-Qadari wurde als Anführer dieser Terroristengruppe im Kaukasus vorgestellt. In diesem Zusammenhang sagte Solhuddin Akbar, ein ehemaliger stellvertretender Minister für inzwischen aufgelöste nationale Sicherheit der Republik Aserbaidschan, und einer der führenden und aktiven Experten für Militär- und Sicherheitsfragen in einem Interview mit einer Nachrichtenseite der Republik Aserbaidschan, der internationale Terrorismus ist dabei, sich auszubreiten. Als US-Truppen 2014 Afghanistan verließen, ging man davon aus, dass der internationale Terrorismus auf den Kaukasus und nach Zentralasien verlegt wird. Terroristische Netzwerke zielen bereits offen auf den Kaukasus und Zentralasien ab. Dies ist eine ernsthafte Bedrohung und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Bedrohungen Wirklichkeit werden, wobei die Terroristengruppe IS die Republik Aserbaidschan wiederholt bedroht hat. Die Bemerkungen dieses Sicherheits- und Politikexperten der Republik Aserbaidschan wurden gemacht, während Arthur Medetbekov, einer der Verantwortungsträger der mit dem Ministerium für nationale Sicherheit Kirgisistans verbundenen Institutionen, im November 2015 erklärte: Die IS-Terrorgruppe hat 70 Millionen US-Dollar für terroristische Operationen in zentralasiatischen Ländern bereitgestellt. Dieser Betrag wird verwendet, um Bürger zentralasiatischer Länder zu rekrutieren und sie zu terroristischen Operationen zu zwingen. Die in Baku ansässige Zeitung Azadlir schrieb damals unter Berufung auf kirgisische Sicherheitsbeamte: IS hat derzeit aktive Unterstützer im Kaukasus und im Zentralasien. Die Terroristengruppe IS, die von den Vereinigten Staaten und einigen ihrer arabischen Verbündeten am Persischen Golf gegründet wurde und ernsthafte Unterstützer wie die Türkei hat, führt tatsächlich Terroroperationen gegen Geld in jedem Land durch. Diese Tatsache zeigt, dass die Terroristen-Takfiri-Gruppe IS das Potenzial hat, Unsicherheit in jedem Land und in jeder Region zu stiften, und zwar mit Hilfe von armen Jugendlichen der Region, die sie gegen Geld rekrutiert. Unter diesen Umständen haben unabhängige Länder wie der Iran und Russland das Recht, gegen das Auftreten von Unruhen und ungünstigen Bedingungen in der Region zu protestieren und andere Länder zur Rechenschaft zu ziehen.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Thank you.